ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart im Studio. Heute hat das Berliner Abgeordnetenhaus zum ersten Mal über das verschärfte Polizeigesetz diskutiert. Dabei gerieten schwarz-rote Regierung und Opposition heftig aneinander. Vor allem die geplante Ausweitung von Video- und Kommunikationsüberwachung sorgte für Kritik, berichtet Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Für SPD-Innensenatorin Iris Spranger ist die Sache klar. Sie sieht die Pläne als großen Schritt nach vorn für die Sicherheit in der Stadt.
Die Polizei bekommt mit der anstehenden Änderung die Werkzeuge an die Hand, um uns alle wirksamer vor Kriminalität zu schützen. Sie kann damit Verbrechen besser verhindern.
Es gehe um Terror, Cyberangriffe, Sabotage oder Gewaltkriminalität, sagt Burkhard Dregger, der innenpolitische Sprecher der CDU.
Wir passen die polizeilichen Befugnisse an die Bedrohungslage an. Und das ist überfällig, meine Damen und Herren.
Geplant ist unter anderem dies: mehr Videoüberwachung an Orten mit viel Kriminalität, auch unter Einsatz künstlicher Intelligenz, längere Speicherung von Überwachungsvideos der BVG. Die Polizei soll verschlüsselte Kommunikation abhören können. Auch Online-Untersuchungen etwa von Laptops sollen möglich sein.
Leider liest sich Ihr Gesetzentwurf in großen Teilen wie ein Wunschzettel für einen Überwachungsstaat.
Kritisiert der grüne Innenexperte Vassili Franco. Niklas Schrader von der Linken warnt, in Zukunft würden Algorithmen die Menschen Video überwachen und Verbindungsdaten von Handys könnten nicht nur zur Strafverfolgung, sondern auch zur Gefahrenabwehr abgefragt werden.
Allein diese beiden Punkte werden dazu führen, dass sich quasi niemand mehr der staatlichen Überwachung im öffentlichen Raum entziehen kann.
Widerspruch von der Innensenatorin. Die Koalition werde die Berlinerinnen und Berliner nicht mit Überwachungsmaßnahmen überziehen. Es gehe darum, schwerste Straftaten zu verhindern, etwa durch Terror oder organisierte Kriminalität. Während Grünen und Linken die Pläne der schwarz-roten Koalition zu weit gehen, verlangt die AfD noch mehr. Der Abgeordnete Thorsten Weiß.
All diese neuen Befugnisse werden den Messerangreifer in der U-Bahn, den Vergewaltiger im Park und den Antisemiten bei der Gaza-Demo nicht aufhalten, meine Damen und Herren.
Er fordert eine umfassende Remigrationspolitik mit Massenabschiebungen und verschärftem Bleiberecht. Ein Punkt, den auch die Oppositionsparteien lobten: Mit der Novelle des Polizeigesetzes wird auch der Schutz von Opfern häuslicher Gewalt verbessert. Unter anderem sollen die Täter länger als bisher aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen werden und in schweren Fällen Fußfessel tragen müssen, um dem Opfer nicht zu nahe zu kommen. Geplant ist, dass das verschärfte Polizeigesetz Ende des Jahres verabschiedet wird.
Landespolitikreporterin Sabine Müller war das. 2021 wollte der Berliner Senat die Hochschulen zwingen, promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter, sogenannte Postdocs, unbefristet anzustellen, denn die hangelten sich bis dahin von Zeitvertrag zu Zeitvertrag. Die Humboldt-Universität zog bis vor das Bundesverfassungsgericht, das gab der Uni jetzt recht. RBB24-Reporterin Oda Tischewski mit Einzelheiten.
Berliner Postdocs bleiben weiterhin befristet angestellt. Die Humboldt-Universität war damit erfolgreich mit ihrer Verfassungsbeschwerde gegen die Änderung des Berliner Hochschulgesetzes. Das sah vor, die sogenannten Postdoktorandenstellen zu entfristen. Für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist die Karlsruher Entscheidung eine Enttäuschung. Das kann Martina Regulin, Vorsitzende der Berliner Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften, GEW, bestätigen, auch aus eigener Erfahrung.
Wenn es immer Befristungen sind, ist man im Dauerstress, weil man immer zwar jetzt Gehalt kriegt, aber nicht weiß, was passiert dann, sobald das ausläuft. Irgendwann fängt es eben an, in einem zu arbeiten. Und das macht einen fertig und belastet einen in einer Situation, wo man ja gute Forschung machen soll und frei denken. Und das ist eben dann fast nicht mehr möglich.
Obwohl das Gesetz im September 2021 in Kraft trat, wurde die Änderung nie wirklich umgesetzt. Denn verfassungsrechtliche Bedenken folgten auf dem Fuße. Die damalige Präsidentin der HU, Sabine Kunst, trat aus Protest gegen den umstrittenen Paragraphen 110 sogar zurück. Und das Bundesverfassungsgericht bestätigt nun, der Berliner Senat greift mit seinem Gesetz in das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ein. Zudem fehle Berlin die Gesetzgebungskompetenz. Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra sieht dennoch die positiven Aspekte an dem Projekt ihrer Partei.
Es war ein sehr mutiger Schritt und hat die Debatte über die Beschäftigungsverhältnisse nach der Promotion sehr befeuert in Deutschland. Man muss sich das auch mal trauen, aber natürlich diese Zweifel, ob das wirklich hält vor Gericht. Die bestehen schon lange, weshalb wir uns ja als Senatsverwaltung auch schon lange auf den Weg gemacht haben, tatsächlich diesen Paragraphen zu ändern.
Prekäre Arbeitsverhältnisse unter Postdoktoranden, doch eher die Ausnahme, sagt Nils Helle-Meyer, Vizepräsident der HU Berlin. Und mit einer gewissen Unsicherheit müssten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umgehen können.
Mittlerweile ist das Regelarbeitsverhältnis für Postdocs auch an den Universitäten in Berlin die Vollzeitbeschäftigung. Nun kann man sagen, es ist nicht ein so sicherer Job, wie man vielleicht in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens die Lebenszeitgarantie erhält. Aber das ist auch nicht das System in der Wissenschaft.
Die Alternativen? Künftig wollen die Berliner Hochschulen neue Positionen schaffen, in denen der akademische Mittelbau seine Arbeit fortführen kann. Academic Lecturer oder Academic Researcher sollen sie zum Beispiel heißen. Alles gut und schön, meint die GEW, aber auch die helfen nur weiter, wenn sie unbefristet sind. Und das ist bislang unklar.
Oder Tischewski informierte. Berlins ältestes Museum, das Alte Museum auf der Museumsinsel, hat gestern 200 Jahre Grundsteinlegung gefeiert, aber ungemach droht, das Gebäude sackt ab, einen Millimeter im Jahr. Eine Sanierung von Grund auf wird immer dringlicher und teuer. RBB24-Reporterin Juliane Kowolik hat sich die Schäden angesehen.
Hinter einem 2000 Jahre alten Tonrelief in einem Ausstellungsraum der Antikensammlung klafft ein 2 bis 3 Millimeter großer Riss. Er führt in Zickzacklinien vom Boden bis hoch zur Decke. Im Keller sind die Risse sogar noch deutlicher, bis zu 8 Millimeter groß, und sie werden jedes Jahr breiter. Statische Berechnungen haben ergeben, dass bis in die 2040er Jahre die Standfestigkeit des Gebäudes nicht mehr gegeben sein wird. Das bedeutet nicht, dass das Gebäude einstürzt, aber es könnten irreparable Schäden entstehen in diesem 200 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude. Moritz Taschner ist seit 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter hier und er hat die Entstehung der Risse beobachten können.
Ja, das Alte Museum ist davon betroffen, dass es auf einer Schlammlinse, auf einem sogenannten Kolk steht. Das ist aus der letzten Eiszeit eben noch ein Überbleibsel. Und das führt dazu, wie bei allen Gebäuden auf der Museumsinsel, dass sich das Gebäude absetzt. Hängt jedes Jahr etwa 1 Millimeter, und das führt mittlerweile zu erheblichen Rissen hier im Gebäude, und eine Generalsanierung ist langsam überfällig.
18.25 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A111 Richtung Dreieck Oranienburg. Zwischen Schulzendorfer Straße und Stolpe liegen Metallteile auf der rechten und der mittleren Spur der A111 Richtung Dreieck Oranienburg.
Rissen hier im Gebäude, und eine Generalsanierung ist langsam überfällig.
Eine Generalsanierung sei unter laufendem Betrieb nicht möglich. Das bedeutet, dass alle Exponate ausgelagert werden müssten und das Alte Museum über Jahre geschlossen bliebe. Ein Werkstattverfahren hat jetzt ergeben, unter welchen Bedingungen die Generalsanierung stattfinden könnte. Neben der Erneuerung der Gebäudetechnik müsste vor allem das Fundament verstärkt werden. Meist wird das mit weiteren Pfählen gemacht. Der Architekt und Bauherr des Alten Museums, Karl Friedrich Schinke, kannte das Problem mit dem weichen Boden bereits vor 200 Jahren. Er hat deshalb 3000 Pfähle unter das Gebäude einsetzen lassen zur Stabilisierung. Die reichen aber jetzt scheinbar nicht mehr aus. Wann die Sanierung beginnen kann und wie teuer sie wird, ist völlig unklar, sagt Moritz Taschner.
Also eine Generalsanierung eines solchen Gebäudes ist eben eine riesige Geldsumme, die investiert werden muss. Und die muss halt freigegeben werden. Und da haben wir jetzt selbst auch als Museen wenig Einfluss. Und da müsste von der Politik das Signal kommen, ja, wir haben das Geld.
Sagt Moritz Taschner in einem Beitrag von RBB24-Reporterin Juliane Kowolik. Seit gut einem Jahr hat Brandenburg einen Klimaplan. Bis 2045 soll Brandenburg klimaneutral sein. Vor allem Energiewirtschaft, Verkehrssektor und Industrie sind da gefragt, CO2 einzusparen. Thema beim Jahrestreffen der Nachhaltigkeitsplattform in Potsdam. Landespolitikreporterin Amelie Ernst war dabei.
Ein Zementwerk und Klimaneutralität, das klingt nach Widerspruch. Schließlich ist die Zementindustrie eine der energieintensivsten überhaupt. Doch Alexandra Decker, Vorstandsmitglied bei der Cemex AG, die auch Deutschlands größtes Zementwerk in Rüdersdorf betreibt, will zeigen, dass das geht. Wenn auch nicht von jetzt auf gleich.
Also im Moment konzentrieren wir uns auf die Vermeidungstechnologien. Das heißt, am Standort Rüdersdorf haben wir durch Energieeffizienzmaßnahmen, durch neue Rezepturen, wo auch dekarbonisierte Reststoffe beigefügt sind, konnten wir unseren Fußabdruck schon mehr als halbieren. zurückbleiben dann am Ende, und das wird so ungefähr Ende dieser Dekade sein, dann nur noch die unvermeidbaren CO2-Emissionen.
Entstand bei der Produktion von einer Tonne Zement 1990 noch eine Tonne CO2, sind es heute weniger als 400 Kilo CO2. Und auch weniger als 300 Kilo seien durch weitere Verbesserungen bei der Produktion und durch das Wiederverwenden von Stoffen möglich. Doch ganz ohne CO2-Emissionen gehe es auch langfristig nicht, sagt Alexandra Decker.
Wir müssen unser Netto-Null-Ziel am Standort erreichen. Und das schaffen wir nur durch die Abscheidung und die langfristige geologische Speicherung von CO2.
Stichwort CCS, also die Speicherung von CO2 im Boden. Hermann Lotze-Kampen leitet die Forschungsabteilung Klimaresilienz am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er beobachtet, dass sich viele Unternehmen wie die Cemex AG inzwischen bewegen in Sachen Nachhaltigkeit, auch um langfristig am Markt zu bestehen. Denn viel CO2 zu produzieren, bedeutet für die Betriebe, immer teurere CO2-Zertifikate kaufen zu müssen.
Diese Preise werden ja schrittweise steigen. Es gibt ja dann Szenarien, wenn wir zu Netto Null hinkommen müssen, dann reden wir über CO2-Preise. Aktuell, heute ist der Preis bei 70 Euro pro Tonne CO2, 71 Euro. Und wir werden für Netto Null in 2045, werden wir auf Preise von 300, 400, 500 Euro pro Tonne kommen müssen. Oder das wird so kommen, weil die Zertifikate knapper werden. Und das hat natürlich einen unglaublich starken Effekt für die Unternehmen, dann nach alternativen Verfahren zu suchen. Deswegen sind diese Preissignale so wichtig.
Viele Unternehmen haben sich in Sachen Klimaneutralität längst auf den Weg gemacht und erkennen die Chancen. Andere sehen eher die Risiken, sind skeptisch und wollen an Öl und Gas festhalten. Vor allem sie müssten Politik und Wissenschaft erreichen, damit Brandenburg 2045 tatsächlich klimaneutral wird.
Der Bericht von rbb-Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.